Ja, vielen Dank. Ich bin da gerne gekommen heute Vormittag hierher, wie ich eigentlich immer wieder sehr gerne hierher komme und mit euch zusammen Gott anbete, seine Gegenwart erlebe. Von daher habe ich schon diesen ganzen Vormittag wirklich sehr genossen und mich gefreut, dass Gottes Gegenwart hier wirklich da ist und spürbar ist und dass wir in seiner Präsenz ja uns wirklich versammeln dürfen und ihm die Ehre geben können, auch in der Predigt. Ja, Corona verändert nicht alles, aber doch sehr viel. Auch gewisse Worship-Songs bekommen eine ganz neue Bedeutung. So habe ich mich als Bahnfahrer jetzt vorhin schon gefragt, ob ich das jetzt wirklich singen soll, wenn wir das singen, vor dir fallen meine Masken ab. Aber ist eigentlich so gemeint. Weil ab morgen hätte ich dann ein Problem damit, ja. Ja, Mark Twain, ihr seht es da gleich noch ein Bild von ihm. Einige von Ihnen werden ihn vermutlich kennen als Autor von Huckleberry Finn und Tom Sawyer, so zwei bekannten Kinderromanen. Mark Twain hat im vorletzten Jahrhundert gelebt, im 19. und hat eben nicht nur Bücher geschrieben, sondern auch ganz kluge Dinge gesagt, zum Beispiel über die Bibel. Ein bekanntes Zitat von ihm lautet: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Und ich glaube, da steckt wirklich sehr viel Weisheit drin. Oft machen wir uns so viele Gedanken über das, was wir nicht verstehen und überlegen uns, wie ist das jetzt mit der Wiederkunft von Jesus, was kommt da zuerst, wie muss ich jetzt Offenbarung, Kapitel 12 oder 15, wie auch immer verstehen. Und ja, und es ist ja auch gut, sich darüber Gedanken zu machen, aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich mich Mark Twain schon auch anschließen, weil es gibt so vieles, was ich eigentlich verstehen würde und wo ich trotzdem merke, es ist kein Selbstläufer, dass sich das in meinem Leben zeigt und manifestiert. Und so geht es uns vielleicht auch, wenn wir so die Bergpredigt lesen. Wir sind in einer Serie über die Bergpredigt und nähern uns jetzt so Step by Step langsam dem Ende. Ja, in der Bergpredigt treffen wir Aussagen an von Jesus, die wir vielleicht nicht ganz verstehen, wo wir uns vielleicht fragen, was hat Jesus jetzt damit gemeint? So ein Vers ist auch in dem Predigttext für heute drin. Wenn da Jesus sagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit diese nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen, dann ist das schon einer dieser Bibelverse, über den sich schon viele Leute Gedanken gemacht haben. Ja, was meint jetzt Jesus da mit dem Heiligen? Das verstehen wir vielleicht noch so ein bisschen, aber dann mit den Hunden, mit den Perlen, mit den Säuen. Was ist damit gemeint, eben das Heilige den Hunden zu geben, die Perlen vor die Säue zu schmeißen? Und auch wenn man da Auslegungen liest, dann merkt man, so ganz genau kann das niemand sagen, was Jesus wirklich gemeint hat damit. Und wir könnten uns jetzt einen ganzen Vormittag lang darüber Gedanken machen, was das bedeuten könnte. Und ich werde dann schon noch zwei, drei Sätze zu diesem Satz sagen. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Verse vorher, Verse 1 bis 5, eigentlich ziemlich klar sind. Und dass es vielleicht mal lohnen würde, einfach darüber zu reden, über das, was wir verstehen. Wenn da Jesus nämlich sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn nach welchem Recht ihr richtet und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Und dann eben dieser letzte Vers: Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit diese nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Und ich denke jetzt doch, wenn wir so die ersten 5 Verse lesen, dann müssen wir zugeben, dass wir vermutlich doch verstehen, um was es Jesus hier geht. Dass sie eigentlich nicht schwierig sind. Dass Jesus hier uns nicht nur davor warnt, andere Menschen zu richten, sondern eigentlich sogar ganz klar sagt, tut es nicht. Richtet andere Menschen nicht, weil wenn ihr es tut, dann müsst ihr euch darauf gefasst machen, von eurem Vater im Himmel genau so gerichtet zu werden, wie ihr das mit euren Mitmenschen gemacht habt. Und dann im zweiten Teil geht es vielleicht etwas weniger ums Richten, sondern mehr so ums Beurteilen. Und auch da sagt Jesus klar, die Splitter im Auge des anderen sind oft sehr schnell zu erkennen. Aber sei jetzt nicht zu voreilig damit, die anderen darauf aufmerksam zu machen, sondern schau zuerst mal, ob du nicht vielleicht selbst einen Balken in deinem Auge hast, den du zuerst entfernen solltest. Ein Bild, natürlich, also das ist ja nicht wörtlich zu verstehen, aber ein Bild, das wir vermutlich doch verstehen und merken, ja, es geht Jesus darum, dass wir sehr schnell sehen, was andere falsch machen, wo andere falsch liegen, wo andere versagen, wo andere sündigen, wo andere Schuld auf sich geladen haben. Und wir oft so viel mehr Mühe haben, damit zu erkennen, wo wir selbst falsch liegen, wo wir selbst versagt haben, wo wir selbst nicht so konsequent leben, wie wir das gerne wollen. Und gerade vor dieser Corona-Zeit hat mir das immer wieder auch sehr eindrücklich vor Augen geführt. So bei uns zu Hause, bei Conny und bei mir, bin ich jeweils für den Einkauf zuständig und es kam kaum einmal vor, dass ich nicht einkaufen war und danach zu Conny gesagt habe, du glaubst es nicht, wie viele Senioren da wieder am Einkaufen waren, also diese Risikomenschen, die auch zu Hause sein sollten und Leute, die sicher teilweise 80, sogar 90 sind und die es einfach nicht lassen können und mich sogar ein bisschen aufgeregt haben, dass die sich nicht an diese Anweisungen des Bundes gehalten haben. Das wäre doch so einfach, irgendwie jemanden zu fragen, machst du für mich den Einkauf und ich bleibe daheim, kein Thema. Bis ich dann mal so in einem heiligen Moment eine gewisse Selbsterkenntnis hatte und Conny sagen musste, aber ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, wenn ich mal Senior bin und es dann wieder eine Corona-Krise geben sollte, ich glaube, ich wäre auch so. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Ich weiß nicht, ob ich so viel Demut aufbringen könnte, mir vom Bundesrat sagen zu lassen, ob ich jetzt noch einkaufen gehen kann oder nicht. Dem Bundesrat mehr zu vertrauen als meinem Gefühl, das vielleicht sagt, ich fühle mich gesund, mir passiert sicher nichts und so. Und eben, es hat mich in dem Moment noch nicht betroffen. Ich bin jetzt zum Glück noch nicht so alt. Also ich hoffe, dass ich dann, wenn ich mal so alt bin, sagen werde, ich bin jetzt zum Glück so alt. Aber momentan, im Corona hat es diesen Vorteil gehabt, dass ich jetzt das noch tun konnte. Andererseits hat es ja auch für mich Regeln gegeben. Stay at home hatte für alle gegolten. Und doch muss ich zugeben, dass ich das nicht immer gemacht habe, dass ich zum Teil wandern war und zweimal sogar mit der Bahn angereist bin, obwohl man das eigentlich nicht hätte tun sollen. Und ich hatte nicht für mich gute Gründe, weil ich schreibe Wanderbücher und das hat so fast von jobmäßig. Und das kannst du nicht im Homeoffice machen, das ist klar, da musst du rausgehen. Und trotzdem wusste ich so ganz, ja, wasserdicht ist diese Entschuldigung vielleicht dann auch wieder nicht. Aber das, ja, es, um das zu sehen, das hat viel mehr gebraucht, als diese Senioren zu sehen, die sich nicht an die Anweisungen des Bundes gehalten haben. Das war viel schneller, das ging viel einfacher. Oder an unsere Go-For-It-Studenten, die teilweise am Wochenende Dinge gemacht haben, von denen ich gedacht habe, meine Güte, das kannst du jetzt aber nicht bringen in Corona, da irgendwelche Brunches mit 20 Leuten und so, das geht doch jetzt nicht. Da musst du jetzt doch noch 2 Monate warten oder so. Aber auch da habe ich wieder gemerkt, ja gut, ich bin glücklich verheiratet, ich darf da in einer, ja, mit netten Menschen zusammenwohnen. Aber wenn ich mich mal versuche zurückzuversetzen, so ein paar Jahre, ja, noch nicht verliebt, du bist am Go for it, du solltest eigentlich hier in der Villa bleiben, hast zwar schon nette Leute um dich herum, aber eigentlich würdest du deine Familie auch gerne mal sehen und deine Freunde. Und dann zu sagen, nee, jetzt bin ich aber konsequent, jetzt bleibe ich wirklich hier und gehe jetzt eben nicht zurück zu meiner Familie und mache jetzt keinen Brunch mit meinen 20 besten Freunden. Ja, ich hatte gar nicht dieses Bedürfnis, das zu tun. Und dementsprechend war es dann für mich relativ leicht, andere zu verurteilen, die das gemacht haben. Hingegen die vermutlich dann bei mir wieder Dinge gesehen haben, wo sie gedacht haben, also Mensch, das wäre jetzt vielleicht gerade noch nicht dran. Und so hat mich schon gerade auch diese Corona-Erfahrung gelehrt, nicht den Splitter im Auge von anderen Menschen zu suchen, sondern immer wieder ganz demütig zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, zeige du mir, wo ich meine Balken noch nicht sehe und hilf mir, sie zu erkennen. Und daran zu arbeiten, das in Ordnung zu bringen. Denn wenn Jesus sagt, dass wir mit demselben Maß gemessen werden, mit dem wir andere messen, und dass wir in der gleichen Heftigkeit gerichtet werden, wie wir andere richten, dann meint er das schon ernst. Ja, und weshalb sollen wir das nicht tun? Ja, vielleicht zuallererst, weil jeder Mensch, also eben nicht nur ich, sondern jeder andere Mensch auch, von Gott geschaffen wurde, und nicht nur das, sondern er wurde geschaffen zu seinem Ebenbild. Und wenn ich mich da also anmaße, Menschen um mich herum zu richten, zu verurteilen, dann richte ich eben nicht einfach nur über irgendeinen Menschen, sondern richte ich über ein Geschöpf Gottes, über jemanden, der von Gott selbst gut und wunderbar geschaffen worden ist, zu seinem Ebenbild. Natürlich, so wie ich, ist auch der andere nicht perfekt, weil die Sünde auch sein Leben entstellt und beeinflusst und geprägt hat. Das ist schon klar. Und trotzdem ist und bleibt jeder Mensch auf dieser Erde ein Ebenbild Gottes, ein Geschöpf Gottes. Und wenn ich weiß, dass mich jemand zum Essen eingeladen hat und sich sehr Mühe gemacht hat und uns was Feines aufgetischt hat oder mir was Feines auftischt, dann werde ich mir doch sehr überlegen, wie rede ich jetzt über dieses Essen, weil ich weiß, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Da hat sich jemand ins Zeug gelegt, da hat jemand sein Bestes gegeben für mich. Ja, vielleicht schon mir trotzdem nicht alles. Und trotzdem werde ich jetzt nicht einfach kommen und dieses Essen in Grund und Boden reden, weil ich weiß, das würde jemanden verletzen. Und das wäre nicht gut für unsere Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben wollen, für unsere Freundschaft, für die Zeit des Besuchs, weil ja, das wären dann schlimme Startvoraussetzungen, wenn ich dann gleich mal so negativ rede über etwas, was jemand anders für mich geschaffen und zubereitet hat. Und es ist von daher wirklich auch gut, wenn wir uns bewusst machen, alle diese Menschen um uns herum, egal ob wir sie toll finden, ob sie uns ärgern, egal welche Macken sie haben, egal ob sie an den gleichen Orten sündigen wie wir oder an ganz anderen Orten, es sind alles von Gott geschaffene Menschen, es sind von Gott geliebte Menschen. Und von daher ist es schon gut, wenn ich mir überlege, wie rede ich über sie. Und dann macht Gott in der Bibel auch immer wieder unmissverständlich klar, dass es absolut ein Gericht geben wird, aber dass er der Richter ist und nicht du und ich. Es ist nicht so, dass Gott alle Ungerechtigkeit auf dieser Welt einfach nur duldet und damit überhaupt kein Problem hätte. Aber es ist gut, wenn wir es Gott überlassen, hier das Urteil zu sprechen und es nicht selbst tun. Wenn wir uns anmaßen, selbst der Richter zu sein und darüber entscheiden, was jetzt jemand verdient hat oder nicht, dann setzen wir uns eigentlich an die Stelle von Gott und übernehmen eine Aufgabe, die Gott für sich selbst zugedacht hat. Andererseits gilt aber eben auch, dass wenn wir Menschen anklagen, uns über Menschen vor Gott beklagen, dass wir uns dann in gewisser Weise mit dem Teufel verbünden, weil ja gerade der Teufel in der Bibel beschrieben wird als derjenige, der die Heiligen, der die Brüder und Schwestern vor Gott unablässig anklagt. Und wenn wir dasselbe tun, und sei es in unseren Gebeten, dann machen wir uns, so hart das klingen mag, eigentlich nur zum Verbündeten des Teufels, indem wir den Teufel auch vor Gott aufzählen, wo jetzt ein Mensch nach unserem Empfinden versagt hat, nicht in Ordnung ist, das nicht auf die Reihe kriegt, Sünde und Schuld in seinem Leben hat. Jesus ermutigt uns vielmehr, bei uns selbst anzufangen und dort, wo wir bei uns Balken und Splitter erkennen, sie mit Gottes Hilfe in Ordnung zu bringen und hier den Hebel anzusetzen, bei uns selbst aufzuräumen und nicht zuerst bei anderen Menschen. Und er ermutigt uns, den Menschen um uns herum mit genau derselben Gnade zu begegnen, mit der Gott uns selbst eben auch begegnet. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass das Jesus wirklich ernst meint mit dem Nicht-Richten, mit dem Nicht-Urteilen, Verurteilen, dann zeigt uns das gerade eine Geschichte, die Jesus später erzählt hat, von einem König und einem Knecht, der dem König ganz, ganz viel Geld geschuldet hat. Und er konnte es ihm nicht zurückzahlen und da wollte ihn der König ins Gefängnis werfen, aber der Knecht hat dann darum gebeten, noch etwas Aufschub zu erhalten. Und das hat den König verlasst, diesem Knecht nicht den Aufschub zu gewähren, sondern die ganze Schuld zu erlassen. Und dann lesen wir, dass dieser Knecht einen seiner Mitknechte angetroffen hat, der ihm eine Summe Geld geliehen hat, er hat ihm eine Summe Geld geliehen und wollte das zurückhaben. Und als dieser andere Knecht ihm das Geld nicht zurückgeben konnte, hat er ihn trotz all dessen Bitten gnadenlos ins Gefängnis werfen lassen. Und da sagt Jesus ganz klar nachher am Schluss bei der Pointe: Wenn du das tust, dann hast du aber auch die Gnade verspielt, die dir vom König, die dir von Gott zugemessen worden ist. Du kannst nicht selber in der Gnade von Gott leben, die er dir durch Jesus Christus geschenkt hat und immer wieder neu schenkt, und genau diese Gnade anderen Menschen vorenthalten. Weil Jesus eben nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen gestorben ist. Für alle anderen Menschen. Und in dieser Geschichte hat es ja noch eine Ironie, die uns vielleicht oft gar nicht auffällt beim Lesen, und zwar die, dass der erste Knecht dem König eine unglaubliche Summe Geld geschuldet hat. Das ist da die Rede von 10.000 Talenten. Das sagt uns jetzt nichts. Aber ein normaler Angestellter, also so ein Königsdiener, hätte dafür Jahrhunderte arbeiten müssen, um das überhaupt zurückzubezahlen. Das heißt, wenn der Diener sagt zum König, hey, gib mir noch ein bisschen Aufschub, ich werde es dir dann schon zurückzahlen, dann ist es eigentlich nur lächerlich, weil er hätte gar nie die Zeit gehabt, in seinem Leben so viel Geld zu verdienen, um diese 10.000 Talente dem König zurückzugeben. Unmöglich, das hätte er nicht hingekriegt, dafür hätte er Tausende von Jahren leben müssen. Und das geht nun mal leider nicht. Während der andere Knecht ihm eine verhältnismäßig bescheidene Summe geschuldet hat, 100 Denare, das kann man auch auf Arbeit innerhalb von ein paar Monaten zurückzahlen, wenn man ein bisschen Disziplin hält. Wo Jesus uns irgendwie doch vor Augen führt, wie groß eigentlich unsere eigene Gnadenbedürftigkeit vor Gott ist und wie klein im Vergleich dazu oft dasjenige ist, was andere Menschen uns schulden, wo andere Menschen uns schuldig werden. Und ich weiß schon, das fühlt sich da nicht immer so an. Und auch andere Menschen können uns manchmal sehr wehtun und sehr verletzen und sehr ungerecht sein und sehr lieblos sein. Und ich will das gar nicht irgendwo kleinreden. Und doch gilt, dass das, was wir gegenüber Gott schuldig gewesen sind, einfach so unendlich viel mehr wiegt als all das andere. Dass wir letztlich null Chance gehabt hätten oder haben, aus eigener Kraft das in Ordnung zu bringen, was wir an Splitter und Balken im Verlauf unseres Lebens so angesammelt haben. Dass wir null Chance hätten, unser Leben, unser Herz aus eigener Kraft in Ordnung zu bringen. Dafür musste wirklich Jesus kommen und das für uns tun. Aber wenn es bei uns getan hat, dann ist es wirklich wichtig, dass wir auch dem anderen die Gnade Gottes gewähren und wissen, was Gott für uns getan hat, auch für ihn getan. Denn die Herausforderung ist natürlich schon auch irgendwo da, dass wir natürlich einander ermutigen sollen, auch gerade innerhalb der Gemeinde, dass wir positiv übereinander reden sollen, dass wir nicht richten sollen, nicht verurteilen sollen. Und trotzdem erleben wir natürlich, dass es immer mal wieder Dinge gibt zwischen mir und anderen Menschen, Dinge, die mir Probleme machen, Bereiche, wo andere an mir schuldig werden, Bereiche, die mich ärgern bei anderen Menschen, die dann irgendwo auch angesprochen werden müssen. Ich bin sehr dafür, zu sagen, hey, so die Hauptbotschaft, die aus meinem Mund kommt, soll wirklich Ermutigung sein und Anerkennung und ja, Dankbarkeit und Anfeuerung und all dieses Positive. Und doch, wenn es dir wie mir geht, dann merken wir, es gibt einfach auch mal Situationen, da müssen wir andere Menschen mit etwas konfrontieren. Wegen mir und wegen der anderen Person. Und auch innerhalb der Gemeinde gilt das natürlich. Es gibt Dinge, da müssen wir es ansprechen. Da sind wir vielleicht nicht gleicher Meinung, haben unterschiedliche Vorstellungen, wohin das Gemeindeschiff steuern soll oder wie wir gewisse Dinge machen oder eben nicht machen. Wo wir uns vielleicht ärgern übereinander, wo wir nicht einverstanden sind mit etwas, was jemand anders getan oder gesagt hat. Und dann einfach nichts zu sagen, wäre auch nicht die kluge Idee. Aber wichtig ist schon, dass wir es nicht aus einer richtenden und verurteilenden Haltung herausmachen, sondern immer wieder im Bewusstsein, ich selber brauche Gnade und im Bewusstsein, hey, wo wir einander konfrontieren, tun wir das mit Liebe und mit dem tiefen Wunsch, dass es für uns beide am Schluss zum Guten führt und dass wir beide daran wachsen können. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich gerne euch jetzt noch so 7 kleine Tipps mitgeben möchte, wie so dieses zwischenmenschliche Gespräch gelingen kann, auch gerade dort, wo es um schwierige Dinge geht. Das sind jetzt nicht alles Tipps, die jetzt da direkt aus der Bibel herauskommen, aber Tipps, von denen ich gemerkt habe, sie haben mir geholfen. Ich glaube, wichtig ist, dass dort, wo es darum geht, Schwieriges anzusprechen, wir uns immer wieder zuerst prüfen, welches Motiv uns dabei bewegt. Ist es wirklich dieser tiefe Wunsch, dass die Freundschaft zwischen mir und dem anderen stärker werden kann, wachsen kann? Ist es diese Liebe, diese Barmherzigkeit, die ich zum anderen empfinde und die mich dazu führt, dem anderen etwas zu sagen oder den anderen auf etwas aufmerksam zu machen, was ihm in seinem Leben nicht gut tut, was ihn in Schwierigkeiten führen kann, führen wird? Oder ist es Stolz darauf, dass ich etwas erkannt habe und es dem anderen, der es einfach nicht checkt, es mal sagen will, wie dämlich er da ist und wie dumm und wie er es nicht auf die Reihe bekommt? Ist es Stolz? Oder oft fast das Schlimmste, reagiere ich aus einer Verletzung heraus? Hat mich jemand so verletzt, dass ich jetzt irgendwie so Lust hätte, einfach zurückzuschlagen und dem anderen mal zu sagen, was er aber für ein, was auch immer ist. Konfrontationen in dieser Grundhaltung kommen nie gut. Wenn ich merke, dass ich verletzt bin, dass mich zum Beispiel meine Frau verletzt hat, dann merke ich immer wieder, das habe ich unterdessen gelernt, wir müssen das klären, wir müssen das ansprechen, aber wenn die Verletzung zu stark ist, dann schaffe ich es nicht, ihr auf eine gute Art und Weise zu sagen, was es mich gerade verletzt oder gestört hat. Dann brauche ich zuerst diesen Moment, wo ich einfach mal alleine vor Gott komme und das vor Gott ausspreche und zur Ruhe komme und Gott erlauben kann, das zu heilen, was jetzt da gerade auch an Wunden aufgebrochen ist und was ja oft viel, viel weniger mit Conny zu tun hat, als mit mir selbst und mit meinen Vorprägungen und mit meinen Vorstellungen, die nicht erfüllt worden sind und mit vergangenen Wunden, die vielleicht wieder aufgebrochen sind durch eine Bemerkung, die sie gar nicht so böse gemeint hat, wie sie jetzt bei mir angekommen ist oder wie auch immer. Und erst dann, wenn ich merke, dass meine Herzenshaltung gut ist, dass ich in eine Ruhe gefunden habe und dass ich echt sagen kann, doch, ich liebe den anderen und gerade weil ich ihn liebe und weil ich eine gute Beziehung mit ihm haben will, muss ich jetzt aber auch was ansprechen, was schwierig ist. Erst dann wird es mir wirklich möglich, das auch auf eine gute Art und Weise zu tun, ohne dass die Verletzungen noch größer werden und die Wunden. Oft ist auch das Gebet ein Schlüssel, dass ich für mich selbst bete, meine Unzulänglichkeit, mein Versagen vor Gott bringe und die andere Person, die mich so genervt hat, einfach mal segne. Und dann merke, dass sich mein Herz langsam anfängt zu verändern gegenüber der Person, sodass ich dann fähig werde, ihr in Liebe zu begegnen und es auf eine gute Art und Weise anzusprechen, ohne dass es richtend oder verurteilend oder wertend oder irgendwie herablassend daherkommt. Ich habe auch gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, in gute Freundschaften zu investieren. Weil im Normalfall kann ich eigentlich nur denjenigen Menschen auch unangenehme Dinge vor Augen führen oder auf unangenehme Dinge ansprechen, Menschen, die ich wirklich liebe und die auch sich von mir geliebt wissen. Im Normalfall ist es eher schwierig, wenn Menschen auf mich, oder auch für mich sehr schwierig, wenn Menschen auf mich zukommen, die noch nie mit mir ein Wort geredet haben, mit denen ich keine Herzensverbindung spüre und die mir dann vielleicht sogar in der besten Grundhaltung sagen wollen, was ich jetzt gerade nicht so optimal gemacht habe, wo ich vielleicht es besser drauf schauen müsste, was ich besser machen könnte. Das kann in der besten Haltung geschehen, aber wenn ich da irgendwo keine Beziehung spüre und nicht weiß, dass diese Person mich trotz allem, was jetzt gesagt, wirklich auch liebt und zu mir steht und nur das Beste will für mich, dann gelingt es mir oft nicht, das wirklich anzunehmen. Und vorher habe ich schon gemerkt, wenn Gott mir Menschen aufs Herz legt, und das erlebe ich immer wieder, dass Gott mir auf eine schon fast übernatürliche Art und Weise Menschen aufs Herz legt, um sie zu begleiten, um sie zu ermutigen, gerade auch jetzt im Go4it mit diesen jungen Menschen, da kommt es immer wieder vor, dass Gott mir einige Menschen bewusst ist, so wie stärker aufs Herz legt als andere. Aber gerade da habe ich gemerkt, bevor ich jetzt anfangen kann, ihnen zu sagen, wo sie noch zulegen müssen und was sie noch besser machen können, es ist wichtig, mich einfach mal in eine Freundschaft mit ihnen zu investieren. Dass sie wirklich merken, ich bin für sie und ich träume so sehr, dass sie die ganze Berufung erkennen können, die Gott auf ihr Leben gelegt hat und dass sie Großes mit Gott zusammen tun können und dass ich mich an jedem ihrer Erfolge von Herzen freue und ihnen wirklich wünsche, dass Gott durch sie noch viel Größeres tun kann als durch mich und dass ich ihnen das Beste wünsche. Und dass ich sie von Herzen gern habe. Und wenn so diese Beziehung da ist, diese Freundschaft da ist, dann merke ich, dann ist es nicht nur okay, sondern wollen sie das sogar, dass ich auch mal komme und sage, hey, im Fall, hier würde ich jetzt aufpassen. Da musst du jetzt wirklich drauf schauen, wie du dein Leben gestaltest. Oder hier habe ich das Gefühl, bist du noch nicht ganz so konsequent, wie du eigentlich dich gerne selbst sehen würdest. Sie auf schwierige Bereiche in ihrem Leben aufmerksam machen, egal ob das jetzt irgendwie ethische Kompromisse sind, die sie eingegangen sind, oder Umgang mit anderen Menschen, der nicht gut ist, was auch immer. Das ist alles gut, das anzusprechen, das wollen sie sogar, aber zuerst wollen sie spüren, dass ich für sie bin. Bedingungslos. Und ich bin da nicht anders. Jetzt gerade während der Corona-Zeit hat Gott mir stark aufs Herz gelegt, mir für mein Leben auch wieder Mentoren zu suchen, Menschen, die bereit sind, so 3-4 Mal pro Jahr mit mir eine Tasse Tee zu trinken und mit mir dran zu sein in den Themen, an denen ich merke, die sind jetzt für mich herausfordernd, da möchte ich gerne wachsen und vorankommen. Und als ich dann so mich gefragt habe, wen nehme ich jetzt da, wen frage ich da an, und das auch im Gebet vor Gott bewegt habe, habe ich schon gemerkt, am Schluss sind es die Menschen, die mir aufs Herz gelegt worden sind, von denen ich weiß, hey, die sind für mich. Denen kann ich auch alles Schlimme sagen und die kann ich in meine tiefsten Mördergruben hineinschauen lassen. Also ich habe niemanden umgebracht, keine Angst. Aber ja, es gibt auch in meinem Leben durchaus ganz, ganz dunkle Stellen und vieles konnte durch die Gnade Gottes schon ans Licht kommen, aber da gibt es schon noch so 2-3 Bereiche, wo ich merke, da möchte ich gerne weiterkommen. Und da habe ich gemerkt, ich brauche Leute, von denen ich weiß, die vermitteln mir, dass ich bei ihnen sicher bin. Dass ihr Ja auch dann noch gilt, wenn sie von mir gehört haben, was alles nicht so glänzt, wenn sie das gesehen haben. Und die stehen aber dann trotzdem noch zu mir und geben mir einen Ort der Sicherheit. Es ist wichtig, dass wir uns in gute Beziehungen investieren. Und es ist wichtig, dass wir einander ermutigen. Die Ermutigung muss, glaube ich, der Kritik immer vorausgehen. Bill Heibels hat mal gesagt, an einer Konferenz, an der er gepredigt hat in Deutschland, dass es für ihn so schlimm war, als er das letzte Mal dort war und dann Leute zu ihm gekommen sind, die er natürlich nicht gekannt hat und ihm gesagt haben, was sie alles genervt hat an seinem Auftreten und seiner Botschaft, dass er dann gekommen ist und gesagt hat, ihr dürft mir alles sagen, aber zuerst müsst ihr mal 10 positive Dinge sagen, damit ich es dann überhaupt annehmen kann, was ihr mir nachher noch an Kritik mitgeben wollt. Und wenn sogar Bill Heibels das sagen kann, dann darf ich dazu stehen, dass das für mich mutig auch gilt. Ich brauche auch Kritik, um an gewissen Stellen wachsen zu können. Aber damit ich es wirklich annehmen kann, brauche ich auch ganz, ganz viel Ermutigung. Ich glaube, das geht uns allen so. Es hat mir so weh getan, als in der Gemeinde, in der ich selber mal ein paar Jahre als Pastor gedient habe und angestellt war, da eine Familie aus der Mission zurückgekommen ist, mit 3 wirklich ganz, ganz tollen Jungen im Teenageralter, die da motiviert waren, bei uns in die Worship-Arbeit einzusteigen, die dann erst im Aufbau begriffen war und dann haben sie sich hingestellt und haben mit mir zusammen Worship gemacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft, mit so viel Freude und Ausstrahlung. Und dann habe ich zufälligerweise gehört, dass dann nach diesem Gottesdienst eine ältere Frau auf diese 2 zugegangen ist. Die Frau hat die noch nicht gekannt, die hat die vorher noch nie gesehen. Und den 2 Jungen gesagt hat, das nächste Mal spielt ihr bitte ein bisschen leiser dann. Und in dem Moment hätte ich am liebsten der Frau gesagt, was ich jetzt davon halte, von diesem Tipp, weil das geht einfach nicht. Ja, es kann sein, dass es dir wehgetan hat in deinen Ohren und dass du es nicht so toll fandest. Das ist okay, völlig okay. Aber wenn 2 junge Menschen zum ersten Mal Worship machen da vorne, dann brauchen die zuerst mal Ermutigung. Und wenn dir die Musik nicht gefallen hat, dann hat dir zumindest vielleicht die Ausstrahlung gefallen von diesen jungen Menschen. Und dann kannst du ihnen das sagen. Oder das Herz, oder die Texte der Lieder, oder was auch immer. mal ganz abgesehen davon, dass er oft dann auch nicht der, der vorne steht, für die Lautstärke verantwortlich ist, sondern der am Technikpult. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber, und dafür möchte ich euch wirklich auch echt ans Herz legen. Lassen wir eine Kultur zu, die zuerst mal ermutigt. Und ermutigt. Und ermutigt. Auch bei allem, was uns vielleicht schon von Anfang an stört. Und dann im rechten Moment auch mal wirklich es schaffen, auch was Kritisches zu sagen. Ja, klar. Aber es muss aus der Ermutigung heraus geschehen. Persönlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es oft besser ist oder meistens besser ist, schwierige Dinge mündlich weiterzugeben und nicht schriftlich. Das ist jetzt nun wirklich keine biblische Botschaft, aber ich habe einfach gemerkt, dass es wirklich für mich und auch oft für die anderen hilfreich ist, weil Schriftliches irgendwie viel mehr Gewicht hat, viel länger bleibt. Und oft haben wir so die Kultur bei uns, dass wir dann schnell mal nach dem Gottesdienst jemandem sagen, hey, das war jetzt mega toll, wie du da Worship gemacht hast. Oder deine Predigt war heute super. Und wenn wir was Positives haben, dann sagen wir es schnell mal mündlich weiter. Währenddem, wenn wir was Unangenehmes mitteilen wollen, dann verstecken wir uns gerne hinter dem Computer und schreiben das per Mail oder per Brief. Vielleicht noch so mit dem Argument, ja, im Gespräch selbst, dann finde ich oft die rechten Worte nicht oder dann kann ich es nicht gut rüberbringen. Und das sind alles Dinge, die verstehe ich irgendwie und trotzdem glaube ich, ist es nicht gut. Ich glaube, wir müssen schon den Mut haben, das, was wir dem anderen mitgeben wollen, auch an Nachdenkenswerten, das face-to-face zu sagen. Und dafür vielleicht eher auch mal uns die Mühe nehmen, mal hinzusetzen und aufzuschreiben, was wir Tolles sehen und was uns jetzt gut gefallen hat und das dem anderen mal schriftlich zu geben, damit er sich das immer wieder anschauen und durchlesen kann und ermutigt werden kann. Es gab auch gerade während der Zeit, dass ich selbst als Pastor gearbeitet habe, so viele blöde Situationen, als mir Leute Mails geschickt haben mit einer Auflistung von Dingen, die sie alle nicht toll fanden an mir. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich dann angerufen und gesagt, hey, ich danke dir für diesen Brief, aber ich merke, ich würde das gerne mündlich mit dir noch ein bisschen besprechen. Und habe dann einen Termin für das Gespräch vereinbart. Und dann aber so wenige Minuten später kam noch eine zweite E-Mail, in der die Person versucht hat, das, was sie gestört, noch ein bisschen klarer auszuformulieren. Und als Schlusssatz stand dann darunter, so, jetzt habe ich mich noch ein bisschen klarer ausgedrückt, jetzt sollte dir da klar sein, was ich gemeint habe, deshalb müssen wir dieses Gespräch jetzt nicht machen. Und ich habe dann wieder angerufen und gesagt, du, danke für das Mail, aber ich würde wirklich gerne mit dir darüber sprechen. Aber ich hatte dann keine Chance, da einen Termin zu bekommen. Und das finde ich schade, weil ich denke, wir müssen schon diese Größe haben, dort, wo wir auch andere konfrontieren mit unangenehmen Dingen, auch dazu zu stehen. Und wenn ich wie merke, hey, ich habe nicht den Mut, dir das face-to-face zu sagen, dann ist es vielleicht doch besser, wenn ich es dir dann gar nicht sage. Klar, es gibt schon Ausnahmen, es gibt auch Momente, da muss es dann mal schriftlich sein, weil irgendwo, ja, jetzt gewisse, wenn ich Noten verteile im GoFrit, dann gibt es eine schriftliche Beurteilung dazu und die ist halt dann auch nicht immer gleich toll, das ist klar. Und das so im gewissen Setting, ja, geht es halt manchmal nicht anders, aber im Grundsatz glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig. Oder einfach ein hilfreicher Tipp. Auch der Zeitpunkt ist oft entscheidend. Du kannst mir persönlich gerne alles sagen, was dich auch gestört hat, jetzt zum Beispiel an der Predigt heute. Aber es ist für mich hilfreich, wenn du es dann nicht gleich im Ausgang draußen machst, weil da bin ich noch zu sehr im Zeugs drin, habe mich angestrengt, habe mir Mühe gegeben und weiß dann auch selbst schon Dinge, die ich nicht so toll fand, die ich gerne hätte anders sagen wollen. Und dann wird es für mich echt schwierig, das zu tun oder das dann anzunehmen. Wenn du es mir eine Woche später sagst und ich schon 7 Mal drüber schlafen konnte, ist das was ganz anderes. Da habe ich dann für die Ruhe und kann das dann viel besser nehmen, auch für mich umsetzen. Und ich weiß, dass es eigentlich allen so geht. Wenn du Sportler bist und dich angestrengt hast und gekämpft hast für den Sieg deiner Mannschaft und ihr habt dann trotzdem verloren. Und dann kommt dann dein Papi und das Erste, was er sagt, ist, du hättest aber unbedingt diese zwei Tore schießen sollen, wo du kläglich versagt hast und dir alles aufzählt, was nicht gut war. Du hast dann nicht die Ohren dafür, das wirklich gewinnbringend für dich umzusetzen. Du bist da so enttäuscht selber, dass es nicht gut gelungen ist und hättest dir selbst ein anderes Spiel gewünscht. Wenn dann dein Papi das aber drei, vier Tage später macht und du ihm so viel Fachkompetenz zutraust, dass er da auch wirklich Autorität hat, in dein Leben reinzureden, was den Sport betrifft, dann wirst du es besser annehmen können, weil du die Niederlage und Resten verdaut hast und darüber geschlafen hast, dir Dinge selbst wieder bewusst geworden sind, die du selbst hättest besser machen können. Der richtige Zeitpunkt ist oft einfach auch entscheidend. Und bei all dem einfach nicht vergessen, wenn wir mit anderen Menschen reden über schwierige Dinge, wir haben selbst immer auch noch unsere schwierigen Dinge in unserem Leben, unsere Balken und Splitterchen, wo wir so viel Gnade brauchen von Gott, dass es gut ist, dass die anderen zu jeder Zeit spüren, dass wir ihnen diese Gnade auch schenken. Und dass wir aber auch spüren, wir nehmen auch unsere Balken eben auch ernst. Wir verlangen nicht nur von den anderen, dass sie sich in allen möglichen Bereichen verbessern, sondern sind auch selbst bereit, dort zu wachsen, dort Kritik auch anzunehmen, dort Veränderung zu gestalten, wo wir das selbst brauchen. Und dann zu guter Letzt, respektiere deine Grenzen. Es ist wichtig, dass wir nicht über unsere Grenzen hinausgehen. Wenn du ein Haus mit einem Garten hast und ich bin dein Nachbar und ich sehe, dass du ein totales Tohuwabohu in deinem Garten hast und er ist nicht aufgeräumt und die Pflanzen wachsen wild durcheinander und der Rasen ist nicht gemäht und es sieht alles ganz hässlich aus, dann kann ich dir natürlich schon sagen, was ich an deiner Stelle tun würde. Ich kann dir auch meine Hilfe anbieten und sagen, hey, wenn du möchtest, ich würde gerne mal kommen, dir den Rasen mähen oder eine Hecke schneiden oder die Gemüsebeete jäten. Aber was nicht geht, ist, ich kann nicht einfach in deinen Garten reinplatzen, den Rasenmäher mitbringen oder aus deinem Schopf rausnehmen und dann selbst, ohne dich gefragt zu haben, darauf loszumähen, weil es ist nicht mein Garten, sondern dein Garten. Und das gilt auch bei all diesen Dingen, wo wir einander konfrontieren. Es ist gut, wenn wir uns in Liebe auch mal sagen, hey, guck mal, hier musst du hinschauen. Hier hast du Potenzial, um noch stärker zu werden, um noch zu wachsen. Hier hast du Dinge, wo du hinschauen musst und sie verändern musst. Ich kann dir auch meine Hilfe anbieten, auf jeden Fall. Aber ich habe nicht das Recht, einfach in dein Leben hineinzugreifen und Dinge für dich in Ordnung zu bringen, die du gar nicht in Ordnung gebracht haben willst. Es ist dein Leben und es ist mein Leben. Und das müssen wir schon respektieren. Wir haben da Grenzen. Und diese Grenzen respektiert auch Gott. Als Jesus für uns gestorben ist, hat er das jetzt nicht in der Haltung getan, das müssen jetzt alle glauben und die, die nicht glauben wollen, die zwinge ich dazu. Sondern es ist eine Einladung, das anzunehmen, was Jesus für uns getan hat, aber er zwingt niemanden dazu. Auch der Heilige Geist zwingt sich niemandem auf. Der Heilige Geist, der uns hilft, unser Leben so zu gestalten, dass es Gott ehrt, dass wir immer mehr von unseren Balken und Splittern in Ordnung bringen können. Der Heilige Geist zwingt uns das nicht auf. Er lässt uns die Freiheit, uns für ihn zu öffnen, ihn einzuladen, uns nach ihm auszustrecken oder uns auch gegen ihn zu stellen, ihn auszuladen, ihn abzulehnen. Und ich glaube, dass zumindest ein Stück weit auch das mit diesem letzten Vers gemeint ist, wo es darum geht, Perlen vor die Schweine und Heiliges vor die Hunde zu werfen. Ich glaube, dieser Vers hat noch mehr Dimensionen, aber ich glaube, es geht auch darum, dass wir letztlich auch das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, niemandem einfach aufzwingen können. Ich kann dich einladen, das anzunehmen, was Gott für dich getan hat. Ich kann dich einladen, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Aber ich kann dich nicht zu deinem Glück vergewaltigen. Das geht nicht, das darf ich nicht, dieses Recht habe ich nicht. Und das Recht hast du bei mir eben auch nicht. Wir alle brauchen Hilfe in unseren oder in der Bewältigung von unseren Schwachstellen, von unseren Balken in unseren Augen. Wir brauchen Menschen, die uns darauf aufmerksam machen, und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns darauf aufmerksam macht. Wir brauchen Menschen, die uns dabei helfen, die Schritte zu tun, die wir tun müssen oder tun wollen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns dabei hilft. Jesus hat den Preis für all unsere Balken bezahlt, indem er sich selbst an einen Balken hat hängen lassen. Irgendwie ein schönes Bild, dass alle Balken, und seien sie noch so gravierend, die wir bei uns und auch bei anderen Menschen entdecken, dass wir da wissen können, Jesus hat das bezahlt. Es hat kein Gewicht mehr, es hat auch keine Macht mehr über mich. Er hat es bezahlt, indem er sich selbst hat an diesen Balken hängen lassen. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, wenn du bei dir selbst auch Dinge siehst, wo du sagst, hey, das würde ich so gerne, dass es anders wird. Ich sehe da Balken in meinem Leben und weiß nicht, wie ich da davon wegkomme. Versuch's nicht selbst, sondern versuch's mit der Hilfe des Heiligen Geistes und es wird einfacher. Auch dann wird es nicht immer ohne Herausforderung gehen, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Aber es wird möglich, was aus eigener Kraft eben nicht möglich ist. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und du deine Balken siehst und dich fragst, wie werde ich davon frei? Dann bitte ich dich einfach, nimm das an, was Jesus für dich getan hat. Er ist am Kreuz gestorben, um den Preis zu bezahlen für alle Balken und Splitter und was auch immer du im Verlauf deines Lebens auf dich geladen hast. Er will dich davon freimachen, indem er dir das ein für alle Mal vergibt und wegnimmt. Ich möchte gerne noch beten. Ja, Jesus, wir können eigentlich einfach einmal mehr nur staunen über das, was du getan hast, über deine Gnade, die wir nicht verdient haben, über deine Freundlichkeit und Barmherzigkeit, die wir uns nicht erarbeiten können, Herr. Danke, dass du dich an diesen Balken hast hängen lassen, um all unsere Balken und Splitter aus dem Auge zu ziehen, zu vergeben, zu vernichten, als wäre es nicht da gewesen. Danke für deine Gnade zu uns, Herr, und danke, dass wir einfach auch unsere Hände ausstrecken dürfen und dich bitten dürfen, hilf uns, unseren Mitmenschen, angefangen hier in der Gemeinde und dort, wo wir tagtäglich uns bewegen, in unserem Berufsalltag, in unseren Familien, anderen Menschen mit dieser Gnade zu begegnen, die wir von dir immer wieder neu empfangen und empfangen haben schon. O Herr, mach uns zu Menschen, von denen Ermutigung ausgeht, von denen Ströme des lebendigen Wassers ausgeht, die Kraft des Heiligen Geistes ausgeht. Denn am Schluss ist es diese Kraft, die uns verändert, die mein Leben verändert und die auch das Leben von anderen Menschen verändert, Herr. Es soll in deiner Kraft geschehen. Vergib uns, Herr, dort, wo wir uns über andere Menschen erhoben haben und Kritik zugelassen haben, Kritikgeist zugelassen haben, wo wir gerichtet haben, wo wir verurteilt haben und dabei selbst blind waren, wie sehr wir selbst aus Gnade und Barmherzigkeit heraus leben. Ja, wir brauchen wirklich dich und deine Gnade, Jesus, immer wieder neu. Hilfe und sie auch anderen Menschen zu gewähren und so gemeinsam voranzukommen und zu wachsen. Dass unsere Leben so werden, dass sie dich verehren und verherrlichen. Und etwas von deiner Schönheit widerspiegeln. Amen.